Er ist knallhart, aber sie haben den Fehler gemacht, dass sie seinen Sohn umgebracht haben. Nun kommt der Killer zurück und will nochmal das gleiche wie vorher, nämlich random Frauen umbringen. Doch er hat die Rechnung ohne Gary Daniels gemacht. Er ist knallhart, er ist schnell und er schlägt dich immer zusammen. Egal, ob du ihm Geld schuldest, ob du einfach nur ein paar Informationen haben willst oder ob du am falschen Ort warst. Gary Daniels schlägt hart zu. Seine Gegner sind gut ausgebildet, können kämpfen, aber es sieht nicht gut aus. Gary Daniels schlägt sie mit einem Roundhouse-Kick zusammen. Gary Daniels ist Dynamit und Full Impact ist die Zündschnur.
Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime-Perlen.
Ja, wir sind hier bei purem Dynamit. Damit herzlich willkommen zu den Prime-Perlen. Heute mit einem Film, wo wir sagen, Männlichkeit, Schönheit, Anmut, Kampfeswille und tolle Inszenierung. All das findet ihr nicht.
Na gut, gut aussehen tut er ja.
Ja, aber er wird auch mal wieder dafür gehänselt, wie das so oft passiert bei Menschen in den 90er Jahren, habe ich so den Eindruck, wenn sie lange blonde Haare haben, zumindest bei den Filmen, die wir gucken.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass das irgendwie, also es war ja auch wieder so, so diese Archetypen, ne, so lange Haare irgendwie, Muskelshirt, braun gebrannt, doch gut muskulös, sag ich mal, also durchtrainiert und dann immer meistens eher Kung-Fu oder Karate können und irgendwie, weiß ich nicht, also das war wahrscheinlich so damals die Zeit, wo sie das halt, sag ich mal, ja, sich so drüber lustig gemacht haben, diese Leute halt, aber die Leute, die sich drüber lustig machen, sind halt auch alles so hässliche Spargeltatsahne.
Ja, heute ist unser Film Full Impact. Ein Film aus dem Jahr 1993, habe ich das richtig im Sinn?
Das ist vollkommen richtig.
Und das ist ein Film, wo du sagst, aha, irgendwo in der Videothek stand er damals so ganz unten in der fünften Reihe. Und wenn alles ausgeliehen war, hast du gedacht, nehme ich den. Och nö.
Ja, das Problem, das Ding ist halt an der ganzen Sache, der ist prädestiniert für diese ganzen Videotheken-Sachen, weil nämlich der Hauptdarsteller Gary Daniels ist. Gary Daniels kennt man daher, dass der halt auch so, wie diese Zeit damals so war, halt eben so Martial-Arts-Typ, der halt eben so Actionfilme gemacht hat. Der war sozusagen eigentlich so der Archetyp neben hier Steven Seagal und Chuck Norris und überhaupt, den hast du nicht gesehen. Und ist so ein bisschen der Vorreiter, was heutzutage Scott Adkins so ein bisschen macht. Scott Adkins ist Gott sei Dank ein bisschen besser jetzt noch in Hollywood angekommen, als Gary Daniels war. Der macht ja heutzutage noch Filme, Gary Daniels. Aber das sind alles immer so Direct-to-DVD-Sachen halt, sage ich jetzt mal so. Und der Mann kann eigentlich auch kämpfen und das sieht auch gut aus. Der braucht halt bloß die richtigen, ich sag mal, Stunt-Choreografen, die das halt machen und die richtigen Regisseure, weil es gibt einen Film mit ihm, der halt auch so aus dieser Zeit ist, Blood Moon, der ist super. Also das ist halt so wirklich Hongkong-Action mal in Amerika gemacht. Und dann ist er noch dafür bekannt, dass der ja unter anderem einem Jackie Chan-Film mitgespielt hat, nämlich City Hunter. Und da hat er quasi einen der bösen Handlanger gespielt. Und da merkst du halt schon, der Mann hat es eigentlich schon drauf, so. Das Problem ist aber eben, dass das sich für diesen blöden DVD-Markt halt hergegeben hat und dann halt eine Scheiße nach der anderen gemacht hat. Also wir haben zum Beispiel mal einen Film gehabt, den hätten wir ganz gerne besprochen, der war dann aber nicht mehr bei Prime da, der Heatseeker, da hat er nämlich auch mitgespielt. So, und dann gibt es noch eine Verfilmung von ihm, Fist of the North Star, also die ganzen Anime- und Manga-Freunde werden das kennen, der hat er tatsächlich die Realverfilmung gemacht, 1995.
Ja. Ich lese nur gerade, also gerade, wenn wir jetzt davon haben, von wegen gute Choreografie, bei diesem Film war er selber der Fight-Choreographer.
Um Gottes Willen. Das ist also, da bin ich ja sprachlos. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an hier The Kick. Fighter, wo ja quasi halt der finale Kampf auch von zwei Leuten choreografiert wurde, die es drauf haben, die auch schon mit Jackie Chan und Hongkong-Kino zu tun hatten und es halt nicht funktioniert hat.
Da fehlt irgendwie ein Teil, ne? Also irgendeine Essenz, die da halt immer so damit dazugehört. Von daher,
Ja, deswegen ist das Endergebnis auch, sagen wir mal, es hat nicht so den vollen Impact, wie der Film vielleicht gerne gehabt hätte. Yeah. Oder wie es eine der Figuren in diesem Film ausdrückt.
Ein geiler Kick! Los jetzt! Oh, scheiße! Du solltest doch gar nicht verlieren. Lass mich bloß zufrieden, du möchte gern Chuck Norris.
Halt endlich die Klappe, Scott. Draußen wartet jemand auf dich.
Ja. Worum geht's in Full Impact? In Full Impact spielt Gary Daniels den ehemaligen Polizisten Jared Teskin. Und Jared Teskin hat schwere physische Probleme, deswegen er nicht mehr im Dienst ist, weil irgendwie seine Familie wohl Opfer eines Serienmörders geworden ist. Zumindest können wir das so ein bisschen erahnen aus den Gesprächen und diesen Flashbacks, die es da so gibt. Und deswegen ist er so voll fertig und will eigentlich ja den Mörder finden. Der taucht nämlich jetzt wieder auf. Vorher hat er sich irgendwie so als Privat, weiß gar nicht, was man sagen will,
Bodyguard. Ja, der ist Kopfgeldjäger.
Kopfgeldjäger, das war's, sorry. Genau, das wird am Anfang kurz gesagt. Verdingt. Und nun taucht irgendwie dieser Serienkiller wieder auf, also sein Muster. Also will er mit der Polizei so heimlich zusammenarbeiten. Oder eigentlich fordert er offensiv, dass er dort mit denen arbeiten kann, egal ob er jetzt sozusagen bei denen angestellt ist oder nicht, und möchte diesen Serienkiller finden und macht sich sozusagen auf dessen Fährte und unterstützt wird er dabei zum einen von seiner Psychiaterin, die offensichtlich auch mal bei der Polizei unter dieser Funktion gearbeitet hat und ja, in so einer Art Katz-und-Maus-Spiel will er versuchen, dem Täter auf die Schliche zu kommen, kommt auf mehrere falsche Fährten, es kommt zu vielen Kämpfen und gefährlichen Situationen und dann am Ende findet er raus, es ist sein bester Freund und Kollege gewesen, die ganze Zeit. Und dann kommt es zu einem sehr, sehr langen Endkampf, mit dem sie viele Menschen auch vorher umgebracht haben und auch hier und ja, dann ist alles gut.
Wie er so schön am Ende sagte, am Ende wurde Bill entlarvt. Seine Krankheit kam wohl wieder hoch, als seine Frau ihn verlassen hatte.
Ach ja, genau.
Jetzt habe ich mich lange auf den Tod konzentriert. Jetzt träume ich wieder vom Leben.
Ach ja, also ich weiß nicht, also die ganzen anderen Darsteller bei diesem Film, kennt man die?
Nee, vergiss es.
Also dieser Gerald Okamura, der mal so kurz einen Auftritt hat als Kämpfer in diesem, naja, wo sie die Gangster, wieder mal so ein Hinterhof oder geheime Kampfgeschichte. Kennst du den? Vom Gesicht her hätte ich gedacht, den kenne ich aus verschiedenen Rollen, aber.
Nee, also du musst tatsächlich sagen, keiner von denen, also ich hatte mal bei IMDb geguckt und auch bei Letterboxd und so, keiner von denen war jetzt irgendwie namentlich jemand Bekanntes so. Also ich weiß auch nicht, ob dieser Film, der muss wohl kaum bis gar kein Budget gehabt haben. Weil du auch richtig merkst, wie die halt echt nur Leute engagiert haben, die keine Sau kennt. Vielleicht sind das viele von denen waren so Stunt-Leute, glaube ich. Also gerade jetzt hier in der ersten Szene, da kämpft er gegen so einen Afroamerikaner, der irgendwie schon so ein bisschen drauf hat. Und der scheint wohl irgendwie auch so als Stuntman aktiv gewesen zu sein, lange Zeit. Aber das sind halt alles No-Names, kannst du halt sagen. So. Und nicht mal die Frauen kennst du irgendwie. Also der Film hat auch keine so richtig krasse weibliche Hauptrolle. Du hast ja einmal diese Psychiaterin und du hast seine Frau tatsächlich. Also es ist ja so, dass der Serienkiller hat wohl irgendwie nur seinen Sohn umgebracht. Das war wohl irgendwie mehr so eine Art Unfall. Es hätte wohl gar nicht so weit kommen sollen. Und das war's. Ansonsten hast du halt echt die ganze Zeit Gary Daniels, wie er halt zusammen mit seinem besten Kumpel, der ja der Killer ist, diesen Fall versucht zu lösen. Irgendwie ständig daueraggressiv ist, bei jeder Kleinigkeit irgendwie erstmal zum Kampf ansetzt. Also es hat mich teilweise schon so ein bisschen an dieses Söldnerkommando erinnert, wo halt einfach jede Szene nur dafür da ist, dass die sich jetzt prügeln können.
Ja, ja, also der Regisseur ist David Yui, hat so Dinger gemacht wie Space Rangers, Kickbox Terminator, Bloodfight 3 und Drehbücher und Produktionen halt von so anderen Sachen wie American Street Fighter, Future War, Bikini Hotel, Pocket Ninjas, Reptilikant, Vampire Assassin.
Oh Gott, das klingt alles geil.
Internetrix. Oder so Magma, Earth, Molten Core. Also dann wieder so Mockbuster-Scheiß. Oder ja. Giants. Also mit großen Ameisen.
Natürlich.
Natürlich. Ja, und das ist halt so ein, sagen wir mal, typischer, nein, nicht typischer, also das ist so ein Videotheken-Action-Film, der eigentlich so ein bisschen in die 80er passt, aber noch aus den schon aus den 90ern ist.
Ja.
Und also so ein bisschen, ja, noch so Ausläufer von diesem Genre, die dann halt, sagen wir mal, Anfang der 90er auch im Mainstream-Kino ist das dann auch zumindest so gestorben. Also es gibt es noch so ein bisschen natürlich heute, aber ja, dieses ganze Ding wurde mehr oder weniger mit Last Action Hero so zu Grabe getragen. Und ja, das gehört noch so ein bisschen dazu. Also der einsame Cop, der irgendwie so einen Killer fangen muss, wie es einst Stallone und Schwarzenegger gemacht haben, 10 Jahre zuvor. Und ja, das ist halt das letzte Hurra dieses Genres, sagen wir mal so. Weil danach ging es tatsächlich dann mit anderen Dingen weiter. Dann gab es Jurassic Park und Pulp Fiction und dann hat man sich auf andere Dinge konzentriert. Da waren dann plötzlich coole Gangster in Anzügen in.
Naja, wie gesagt, also der Film, das muss man leider dazu sagen, halt so, der eigentlich kannst du sagen, ist halt nur die Kämpfe, das, wofür du eigentlich zu dem Film kommst. Weil die Story ist es nicht. Aber die Kämpfe sind halt leider so Marke, naja. man hat schon Leute, die konnten's, aber irgendwie haben die, also da hat, ich habe mir aufgeschrieben, da hat der Stunt-Koordinator gefehlt. Jetzt hast du mir ja gesagt gehabt, dass ja Gary Daniels selber dafür irgendwie zu.
Der Fight-Choreographer.
Also entweder hat er das nicht auf die Kette gekriegt, das irgendwie zu adaptieren, was er woanders schon mal gelernt hat oder sonst irgendwas, oder er hat irgendwie, es gab Kommunikationsprobleme oder er hat vielleicht irgendwie auch nicht die Leute so richtig, weil die konnten es ja alle, die hatten ja alle irgendwelche Martial-Arts-Skills so.
Es kann natürlich auch so rum gewesen sein, es gab überhaupt niemanden, der das gemacht hat und da haben sie ihm gesagt, mach du das doch. Und dann das haben die sein, schnell ja. was improvisiert am Set und dann hat er den Titel Fight Choreographer als Dankeschön bekommen. Sozusagen als Schandmal von wegen, der ist hier verantwortlich.
Also ohne Scheiß, ich glaube tatsächlich, dass das wieder so eine Geschichte war, wo die halt davor nicht großartig geübt oder trainiert haben, sondern die mussten das jetzt halt drehen und dann wird das halt on the fly halt irgendwie gemacht und dann musste der dann mal schnell improvisieren und ich sag mal, bei solchen Sachen, also wenn ich mir manchmal so Dokumentationen über solche Stunt-Sachen halt angucke oder auch wenn du mal so Hintergrundsachen von irgendwelchen Filmen, die trainieren da ja wirklich Wochen, Monate lang halt für irgendwelche Kampfszenen so. Und wenn du das halt so on the fly, also entweder müssen die schon Jahre zuvor miteinander gearbeitet haben irgendwie und wissen, worauf sie sich einlassen können, das kannst du nicht so aus dem Stegreif einfach mal schnell hinknallen.
Nö, also du bist sehr, sehr gut. Und wer sich mal für solche Sachen interessiert, es gibt eine schöne YouTube-Serie, die heißt also von der Corridor Crew, die machen so eine React-Serie mit Visual Effects, aber auch mit Stuntmen und haben dort auch gute, bekannte Stunt-Leute bei sich, die mit denen Filmszenen angucken und analysieren, auch teilweise, wo die selber mitgespielt haben und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das alles funktioniert und eben auch so ein paar Geschichten erzählen, wie man halt bei Low-Budget-Filmen das macht. Und dass da eben auch manchmal sowas eben vorkommen kann, dass man das so quasi am frühen Morgen dann erzählt bekommt, mach mal eine Kampfszene. So, dann übt man das ein bisschen. Und wenn man dann das kann das gut aussehen, wenn der Regisseur auch noch was kann. Wenn man irgendwie halt so, ja, Hongkong sind wohl da richtige Experten dafür, das irgendwie schnell mal on the fly zu machen. Hier jetzt eher nicht so. Aber das macht ja nichts. Das füllt ja uns wieder mit Freuden, denn der Film hat durchaus auch einige Highlights. Und damit wollen wir nun beginnen.
Los! Au, du tust mir weh! Immer versaust du mir das Geschäft. Kümmer dich um deine eigene Scheiße.
Ich bin schließlich nicht dein Babysitter. Und wenn du kleiner Scheißer nicht rechtzeitig die Kurve kriegst, endest du wie Victor.
Leck mich am Arsch.
So. weil das nicht das erste Highlight des Films ist. Das erste Highlight für mich ist eigentlich schon dieser Titelvorspann. Ja. Wo sie Gary Daniels gesagt haben, du, mach mal ein paar geile Kampfposen und wir filmen das.
Also es könnte wirklich so 1A das Bewerbungsvideo sein, wo Gary Daniels quasi seine Skills zeigt, damit er halt quasi Aufträge kriegt oder Filmrollen sozusagen kriegt.
Aber immer noch mit leichtem Cringe-Faktor.
Ja. Na, das, also gut, da muss ich wahrscheinlich einfach zu einem kompletten Highlight kommen. Das ist halt Gary Daniels, weil der Typ ist in diesem Film ein bisschen wie, was vor wenigen Jahren damals Chris Klein bei Legend of Chun-Li war. der übertreibt, der legt zu viel Ernsthaftigkeit in dieses Schauspiel rein und versucht halt auch irgendwie so sich so die ganze Zeit, also er läuft ja teilweise immer sehr viel shirtlos rum oder hat immer so ein Muskelshirt an, also das halt eben auch mal immer viel von seinen Muskeln sieht und so weiter und so fort. Der ist immer irgendwie bitter ernst, also es gibt kaum eine Szene, wo du mal irgendwie, wo der mal lacht oder sonst irgendwas. Der ist tatsächlich wirklich der Chris Klein von der damaligen Zeit. So. Bloß halt mit besseren Martial Arts Skills, kannst du sagen. Und da gab es ja damals von Chris Klein so ein Bewerbungsvideo, weil der ja nach dem Film mit Legend of Chun-Li ja keine Aufträge mehr gekriegt hat, wo dann immer so verschiedene Stadien irgendwie zeigt, so irgendwie hier so traurig, hier so lustig drauf und so weiter und so fort. Es ist also wirklich große Comedy. Und der hat das halt ernst gemeint. Und so fühlt sich dieses Video halt auch an, dieses Intro halt. Dass der halt wirklich so, ich zeig jetzt mal, was ich kann so und damit kriege ich jetzt Aufträge. Hier, ich bin der voll der krasse Martial-Arts-Typ.
Ja, aber er kämpft ja gegen niemanden, nur er macht nur so Posen für sich und irgendwie wirkt das so, oh je, oh je. Ja, und irgendwie kriegt er dann auch, es ist so ein bisschen, von wegen ich baue die Figur auf und zeig, was für ein krasser Typ es ist. Und die erste Szene, wie er sozusagen einem Auftrag nachgeht, auch die lässt ihn jetzt nicht im besten Licht erscheinen, also kampftechnisch schon. Er soll irgendwie ein Deal verhindern, wo ein kleiner Junge involviert ist, der mit irgendwelchen Gangstern Geschäfte macht. Und dann kommt er halt dazwischen und sagt denen, so nicht, Freunde. Und macht es auch, da steht er erstmal so locker in der Tür, kaut auf seiner Zigarre rum, was irgendwie die ganze Zeit macht, das ziemlich eklig ist. Ja, und dann kommt es zum Kampf. Und das ist so, die alle drei von den bösen Leuten haben Pistolen. Und er knöpft sich halt ein nach dem anderen vor. Und keiner schießt oder bedroht ihn oder irgendwie sowas. Nö, einer tritt nacheinander schön gegen ihn im Kampf an. Und wir verlieren natürlich alles. Und der kleine Junge, wo ich nicht weiß, also ist er jetzt dort gefangen? Ist er irgendwie dort involviert? Was ist das für ein Mastermind? Also was ist das für einer? Du hast so das Gefühl, er muss den Jungen retten, aber der Junge will sich auch gar nicht retten lassen, sondern der ist nur sauer auf ihn und schlägt sich auf die Seite der Gangster.
Und beschimpft ihn die ganze Zeit irgendwie. Also.
Ja, es gibt dann halt, und dann, es geht wohl irgendwie um so Zierfische oder sowas.
Nee, ich dachte, es geht um Drogen halt. Also die Drogen werden vielleicht mit diesen Fischen irgendwie importiert oder sowas. Und der Kleine soll die Drogen verticken, so wie ich das verstanden habe. Der soll irgendwie die Ladung von da nach da bringen und soll die dann verticken quasi. Und ja, also das geht ja irgendwie so los, dass der erst diesen Haupttypen von denen schnappt, diesen Viktor, und den mit einem Messer bedroht. Deswegen sollen die anderen ihre Knarren fallen lassen. So. Das macht halt irgendwie, machen die das halt auch so. Und dann versucht der Viktor aber irgendwie ihm noch so ein bisschen so zu überrumpeln, was natürlich Gary Dan jetzt halt eben sofort als Einladung da sieht, den jetzt allen auf die Schnauze zu hauen. Und dann gibt's fette Action. So. Und das Schöne ist, dass er diesen Nick ja erstmal halt umbringt. Der bricht dir das Genick, dann ist er tot. Und dann denke ich, oh, du bist doch Kopfgeldjäger. So. Du kannst dich einfach wahllos Leute umbringen. So. Aber das macht er halt ständig in dem Film.
Ja, und dann, also nicht, dass er die bösen Menschen umbringt. Nee, was macht er wegen der Drogenfische? Dieses Arschloch nimmt die Knarre und schießt auf die Aquarien. Und der kleine Junge hat wirklich Rechte, wenn er das Ganze so kommentiert.
Ah, du grausamer Fischmörder. Ich bin sehr beeindruckt.
Ja. Du gemeiner Sack, was bringst du die armen Fische um? Was haben die dir getan? Ja, es ist so, ich meine, dieser Junge kann überhaupt nicht schauspielen, also das siehst du auch.
Nee.
Und nur die Synchro reißt das tatsächlich ein bisschen raus. Aber das ist irgendwie so, ich hätte es gerne im Original gesehen, weil du merkst irgendwie, der macht das wahrscheinlich so, wie wenn man, keine Ahnung, so Laiengruppe beim Karnevalsverein, lass den Jungen was sagen.
So. Aber das ist ja erstmal so die erste Szene, die dich erstmal schon irgendwie so rein und denkst, ach, das könnte tatsächlich schönster Trash werden. Ja.
Und dann wird aber diese Szene unterbrochen, nachdem sozusagen alles erstmal geregelt ist. Und wir sehen mal kurz eine Sexszene. Da ist irgendwie ein Mann, also offensichtlich, es kommt eine Prostituierte, also das ist jetzt, kenne ich jetzt aus dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob es so war, aber es wird auch nicht weiter erklärt. Und die zieht sich erstmal aus und so und dann tut die ihn einölen. Und macht das erstmal ein Weilchen und tut dann ihm erstmal mit dem Busen so über die Brust streicheln, weil das so schön kützeln tut.
Ja.
Und denkst du, okay, was ist jetzt los? Ist das, Ist das jetzt eine Sexszene?
Weil es kommt auch so vollkommen aus der Kalten. Du weißt, es ist einfach Szenenwechsel sozusagen, das passiert und dann ist dann auch fertig. Dann ist wieder erstmal Szenenwechsel tatsächlich. Hier passiert irgendwas anderes halt.
Ja, dann bringt er erst den Jungen wieder sozusagen zurück. Dann bringt er den zum Auto. Also es ist irgendwie alles gleichzeitig, obwohl es irgendwie in der Sexszene Nacht ist, so ein bisschen. Oder am anderen Tag.
So, und dann gibt es wieder einen kurzen Szenenwechsel, nachdem er den Kleinen halt an dem Auto abgeliefert hat und sein Geld erhalten hat sozusagen. Da wird dann die Frau wieder gezeigt, wie sie sich halt gerade irgendwie, weiß ich nicht, was anzieht und ein bisschen zurechte macht, so nach dem Motto. Und dann greift irgendwie in der Hand so Richtung von ihrem Haar und zieht so an ihr. Und du hörst so ein kleines Knack und denkst so, okay, ist sie jetzt wahrscheinlich tot so? Und dann gibt es halt diesen Flashback halt von ihm. Also der Charakter hat halt tatsächlich immer irgendwie wie so Flashbacks zu dem Moment, wo halt quasi sein Sohn umgebracht wurde. Und das wird sich irgendwie, zeigt sich dann, ob das irgendwie so maskiert und mit einem Revolver irgendwie ist. Und Gary Daniels hat irgendwie eine Waffe, die er auf ihn richtet, und irgendwie löst sich scheinbar ein Schuss und sein Sohn wird halt eben erschossen. So, du siehst halt bloß, wie so ein kleines Kind dann eben blutend da liegt. Und das war's. Und das wird mit so Strogo-Effekten auch noch reingeballert. Da dachte ich, jetzt sind wir hier in der Disco, geil. Und das war's halt so. Du weißt nicht, was ist jetzt mit der Frau passiert und so. Also das ist so vollkommen, wird das halt reingemacht. Dass das halt eben alles die Opfer sind, das habe ich ganz, ganz spät erst im Film mitgekriegt.
Ja, es ist auch so, also das ist, du hast ja diese Flashbacks so weiter. Und dann geht es ja erstmal weiter mit dieser Psychiatersitzung.
Ja.
Und du denkst, die war jetzt ja auch vollkommen von Arsch. Was ist denn das für eine Psychiaterin? Hat die überhaupt Ahnung von ihrem Beruf? Das ist irgendwie so, was machen sie eigentlich den ganzen Tag? Sie wissen ja, ich muss immer beschäftigt sein. Und geht.
So. Das war's, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das bei der nächsten Sitzung nochmal durch.
Genau. Nee, er bricht ja immer die Sitzungen ab, sozusagen, von wegen, unsere Zeit ist um, ich möchte nicht mehr.
Ja, ja.
Ach, er ist also schwer traumatisiert und so und möchte das alles nicht. Ja, aber die Psychiaterin ist hübsch, deswegen geht er wahrscheinlich dorthin.
Ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch den seine wie der mit Frauen halt irgendwie so ist, habe ich nicht so richtig gerafft. Weil seine Frau, ich habe mir erst gedacht gehabt, ganz am Anfang, dass halt seine Familie komplett umgebracht worden ist. Aber nein, es scheint halt nur der Sohn gewesen sein, der gestorben ist. Und seine Frau, die ist noch da. Und die scheint irgendwie, ist eher so eher, dass er sich so ein bisschen von ihr entfremdet, sie aber schon noch für ihn Gefühle hat.
Ja, das war natürlich.
Also diese ganze Background-Geschichte von ihm, die fehlt einfach.
Ja, ich habe auch noch gedacht von wegen, ist das jetzt die Frau oder seine neue Freundin? Also mir kam es irgendwie so vor, dass er irgendwie seine ganze Familie verloren hat und sowas.
Nee, das aber, war schon seine Frau.
Ja, aber das wird ja auch nicht so richtig erklärt, was da passiert ist. Man sieht immer halt so diese Flashbacks, so dieses Stroboskop und das an der Waffe und dann hört es auf, wo man sieht, was irgendwie passiert ist. Also es wird nicht erklärt, wie das passiert ist, es wird nicht erklärt, warum das irgendwie eskaliert ist und sowas. Und das bleibt uns der Film aber auch schuldig. Wir sehen immer nur die ganze Zeit den gleichen Flashback. Also es wird nicht mal erweitert von wegen, dass er sich dann irgendwie der schlimmsten Situation noch mal vor dem geistigen Auge stellen muss oder sowas.
Ja.
Aber das ist auch nicht wichtig, weil der ist ja ein cooler Dude. Also bei diesem Film muss ich sagen, viele Highlights, die ich mir notiert habe, sind so kleine Momente, die jetzt gar nicht so sehr was mit einer großen Handlung zu tun haben, aber die so diesen ganzen Film ausmachen. Und da gehört zum Beispiel dazu, wo man ihn zu Hause sieht, wie er sich halt Frühstück macht. Und wieso macht so ein cooler Dude sich Frühstück? Erstmal kommt oberkörperfrei da rein. Also da zieht sich nochmal das Hemd aus, damit man halt seine alle Muskeln sieht. Dann holt er sich aus dem Kühlschrank eine Packung Milch und eine Packung Cornflakes. Schüttet sich das in den Mund, die Cornflakes, und schüttet sich die Milch hinterher. Und also Schüsseln hat er nicht, sondern so ist alles schön im Mund wird das gemacht. Weil er halt so ein cooler Dude ist. Und, und dann geht's weiter. Liest er die Zeitung, dass es halt wieder losgehen, stößt dann auf die Meldung, dass das halt wieder losgehen könnte mit dem Todesengel. Und siehst halt eindeutig, da haben sie eine Zeitung genommen und haben irgendwie was drüber geklebt über eine echte Überschrift. Und es war auch nur so kurz, aber selbst das kurz, hä? Und bin nochmal zurück und hab's gestoppt. Da siehst halt wirklich auch die Kleberänder. Also die konnten sich nicht mal so einen Drucker leisten, der irgendwie eine kleine Zeitungsseite irgendwie ausdrucken konnte. aber so geht es halt ja die ganze Zeit. Und ja, also.
Aber das merkst du, also dieses Budget merkst du doch auch bei der Ausstattung halt eben der Räume. Also entweder ist es die Lagerhalle A83 sozusagen oder die Lagerhalle hier unten an der Semming Street, so nach dem Motto. Ja. Und am schönsten finde ich halt eben dieses Büro von den Polizisten, was ja die Polizeistation sein soll. Das sieht aus wie so ein Hinterzimmer irgendwie von so einer Büroanlage, wo sie sonst irgendwie ihre kleinen Besprechungen haben oder vielleicht irgendwie auch nur nutzen als Abstellkammer. Das ist halt das Büro der Polizei. Also ich weiß es nicht.
Vor allem vom Polizeichef, der kommt ja so reingerannt und ich will mit dem Boss sprechen und irgendwie einer fällt ihn auf und sagt, du gehörst ja nicht mehr hier hin und dann merkst du erst, der Typ da hinter ihn an dem engen kleinen Schreibtisch, das ist der Boss. Die haben sich alles in Minibüro teilen. Ja, kein Wunder tun die nichts hier aufklären, wenn die keine Mittel haben.
Na, wer weiß, vielleicht musste gespart werden damals in der Zeit.
Oh je, aber das sind auch so, ja, also der geht ja irgendwie in so ein, wo er seinen alten Polizeikumpel besucht, geht er in so ein Gym halt, so ein Kickbox-Gym.
Ja.
Und das Erste, was du halt siehst von seinem Kumpel, der hat irgendwie so eine Glatze und der übt da an einem Sandsack. Und irgendwie, ich weiß nicht, haben sie da gesagt, wir drehen noch nicht und er hat noch, wir tun nur so. Der tut so ein bisschen diesen Sandsack streicheln, so ein bisschen papp, papp, papp. Und ich so, hä, weißt du überhaupt, wie das geht? Also er weiß schon, wie es geht. So, später sieht man das. Aber das wirkte irgendwie so von wegen, haben wir ihm gesagt, dass wir jetzt drehen. Na, scheißegal, wir machen einfach weiter. Ach ja, es ist halt so, aber auch so diese Polizei, dass die halt so einen Typen auch wieder reinlassen und mit sich arbeiten lassen sozusagen.
Ich habe das sowieso nicht gerafft, weil er ist ja Kopfgeldjäger und theoretisch sind das ja eigentlich so ein bisschen, die Polizei mag halt nicht gerne mit Kopfgeldjägern zusammenzuarbeiten. Ja. So. Aber aus der anderen Seite sind sie irgendwie so, ja, er hat halt den Kumpel da, der ist halt irgendwie auch so, dass er halt eben ihm helfen will oder ihn beziehungsweise von seiner eigenen Fährte ablenken will, was weiß ich nicht was. Und dann geht es aber auch weiter, dass dann halt irgendwie der Polizeichef sagt, na ja, klar. Machen Sie mit, so nach dem Motto. Bis er dann irgendwann mal sagt, na, also jetzt haben wir Ihnen die Chance gegeben, Sie werden hier langsam zu viel handgreiflich, Sie sind also, wir kommen keinen Schritt weiter und Sie möbeln hier irgendwie die halbe Stadt auf, das geht so nicht. Also, die machen mal so Hü und Hott irgendwie. Du hast ja irgendwie nur einen von denen, der tatsächlich irgendwie so von den Polizisten sagt, also, nee, wir können nicht mit dem zusammenarbeiten, das geht halt nicht. Und der ist aber irgendwie auch noch korrupt, der Typ.
Ja, und dann gibt es auch mal so eine Szene, wo er dann halt mit, wie heißt der, Bruce Valentine,
ja,
der irgendwie aussieht wie sein verschollener Bruder, so ein Sparring-Training macht, wo der aber richtig zuhaut und dann zeigt er dem, was eine Harke ist. Und ich habe nicht verstanden, wozu ist das jetzt gut?
Was das hat das ist mit egal. Der Hand? Es ging nur darum, erstmal wieder eine Kampfszene zu zeigen.
Ja.
Und das, also beide ist ja generell, das ist ja generell so die ganze Zeit so. Also ich sag mal so, der Kampf war ein bisschen besser. Wobei ich auch da schon fand, halt quasi, also Gary Daniels wird die ganze Zeit irgendwie so gezeigt, der hat immer alles unter Kontrolle. Also gegen wen der auch immer kämpft sozusagen, halt, die haben keine Chance. Ja, vielleicht landen sie da hier und da mal einen Treffer, aber scheiß drauf. Die kriegen am Ende, kriegen sie relativ eigentlich schnell mitgeteilt, dass die hier eigentlich nicht der Chef im Ring sind. So. Ja. Und bei ihm ist das halt auch so. Der kriegt ja irgendwie vorher noch so einen Sparring-Partner irgendwie rein, den er relativ schnell vermöbelt und dann auch richtig fertig macht. Kaum kommt Gary Daniels rein, irgendwie kriegt der nur auf die Fresse so. Und es ist halt irgendwie so, du denkst dir auch so, wenn er gegen den kämpft, naja, vielleicht ist so einer der Bösen sozusagen. Und dann sind die ganz nett miteinander nach dem Kampf. So, ja, oh, wer hätte gedacht, dass du so zuhauen kannst? Naja, war ja ein lustiges, ja, ich weiß ein bisschen was und so. Als ob es die dicksten Freunde sind. Da dachte ich, was ist denn das für ein... Also wie warm und kalt Wasser irgendwie sozusagen, diese 180-Grad-Wendung irgendwie vom Gedankenspiel, was soll das?
Ja, wenn Männer sich erstmal geschlagen haben, danach sind sie Kumpels, das ist ja immer so.
Natürlich, ja.
Natürlich,
so ist es ja. Bei knallharten Männern.
Ja, ja. Also die Handlung kommt dann so ein bisschen in Gang, weil es tatsächlich eine weitere Szene gibt mit dem Mörder, der sich an einer Frau vergeht und sie dann töten will und da kommt aber irgend so ein dicker Hausmeister oder sowas. Und sagt von wegen, mach mal ruhig hier. Und dadurch wird der Mörder gestört und flieht dann sozusagen. Da bleibt endlich mal ein Opfer am Leben und kann davon berichten. Und bei dieser Sexszene habe ich gedacht, also ich habe mir aufgeschrieben, hat der Regisseur schon jemals in seinem Leben irgendwie Sex gehabt? Also das ist auch so, das sollte ja irgendwie so eine halbe Vergewaltigung sein. Irgendwie so zu Beginn, sie sagt, irgendwie tut mir weh. Und der drückt sie halt nur so ein bisschen fester ins Kissen. Also, Das kann man, also irgendwie so die Gefahr wurde mir jetzt nicht so bewusst, was das jetzt sein sollte. Und irgendwie dieser Hausmeister ist auch so geil. Von wegen, oh, hör du auf hier, das ist ein anständiges Haus. Kriegt er doch mal eine auf die Fresse.
Weil es ein anständiges Haus ist, ein Quatsch.
Das ist auch so die letzte Lumpenunterkunft, wo die das sehen.
Allerdings.
Ja, und ja, dadurch gibt sich halt eine neue Spur. Und dann kommt es aber gleich wieder zu einem Kampf in einem Hinterhof mit irgendwelchen Henchmen. Und da habe ich mir gedacht, wo kommen die denn jetzt her?
Ich wusste auch nicht, wer die geschickt hatte. Also irgendwie sagen sie es, glaube ich, irgendwie so, ja, du schnüffelst mir zu viel rum und bla, aber das ist nicht hängen geblieben. Das waren ja auch irgendwie alles solche Lauche irgendwie, die waren halt sehr dürr irgendwie. Und der macht die halt auch relativ schnell irgendwie dann fertig, bringt natürlich auch wieder einen um.
Ja, also. Das ist so wie, also die ganzen Kampfszenen, da sind so eine schöne Mischung aus irgendwie, es gibt mal so zwischendrin ein paar coole Moves, aber der Rest ist völlige Inkompetenz.
Ja, und das Übliche tut dann das Sounddesign dazu, weil ja. Wenn irgendwie halt, entweder setzt es gar nicht ein oder es setzt zu spät ein oder dann werden halt nur diese Schläge halt, sag ich mal, also die dann treffen quasi halt mit Sound untermalt. Also als ob der Soundtyp halt auch keine richtige Ahnung hatte.
Der Soundtyp ist sowieso, das sind auch so die kleinen Sachen. Es gibt dann später so eine Szene, wo er mit seinem alten Polizeikumpel da irgendwie auf der draußen sitzt und du hörst so Frösche quaken und der war, was ist denn da? Hör doch jetzt auf! Das ist immer der gleiche Frosch und warum ist der so laut? Aber es gibt halt überall diese Sachen. Oder auch so, wo er dann später bei der Polizei ist und irgendwelche Akten da irgendwie dem ehemaligen Kollegen da in die Hand gibt und es ist ganz genau, das ist das Drehbuch. Du kannst draußen sehen, das sind Drehbuchseiten mit Dialog.
Vielleicht mussten sie noch mal gucken während des Films, oh, so war mein Dialog gleich.
Ja, bestimmt, ich habe Akten in der Hand und hier ist mein Text, und dann kann ich ja heimlich spicken, das sieht ja keiner. Ha, ha, ha. Ja, ja. Oder später, da ruft ja dann der Serienmörder beim Polizeichef an, um ihm zu warnen und fragt ihn so, haben Sie das verstanden? Der Polizeichef nickt am Telefon.
Ja, und der nickt. Und
der andere sagt, okay, dann haben wir es verstanden.
Oh, ey, also wirklich der Drehbuchschreiber und auch der Regisseur, die haben sich nicht viel Mühe gegeben. Das musste jetzt fertig werden, sozusagen, das ist eine Auftragsarbeit, wir ziehen das jetzt hier durch und gut ist. Alle kriegen ein bisschen Geld dafür und dann gucken wir, was wir beim nächsten Projekt machen können. Und der Höhepunkt dieser ganzen Bagage ist halt dieser in Anführungszeichen Fight Club.
Ja, also sie gehen dann in einen, warum? Ach so, er vermutet immer irgendwie so einen Gangsterboss, dass der dahinter steckt. Also irgendwie werden die Henchmen wahrscheinlich auch von dem geschickt, aber man weiß halt auch nicht, warum der jetzt weiß, dass die, also das ist irgendwie so, das sind so zwei Sachen, die überschneiden sich halt. Ja, und dann kommt halt so ein Fight Club. Wir haben das ja öfters hier bei den Prime-Perlen, dass halt irgendwelche reichen, bösen Gangsterbosse sich private Fight Clubs leisten. Das wird entweder in so einer kleinen Halle organisiert oder halt so einer hübschen Restaurantkulisse, sagen wir mal. Und hier haben wir ein weiteres Highlight, nämlich den Ring-Announcer, der dank der Synchronisation in seiner Schauspielkunst deutlich angehoben wird, weil irgendwie Gesicht und Sprechen passen nicht ganz zusammen, aber es klingt dann so.
Ladies and Genitalien, willkommen in unserer bekannten Maso-Sado-Ergusta-Nach schon wieder Lüstern-Arena. Schwenken Sie Ihre Augen nach rechts zum Mann im Beverly Hills-Look. Prima sieht er aus. Er ist Ihnen bekannt als das Tier, genannt der Bär. Und nun drüben in der Hilfskellner-Ecke, er war immer beschissen und erfolglos. Die Schlange aus dem Sumpfgras, die Natter mit der Pulle, die Kobra.
Ja.
Das ist so geil. Also der Typ, der fetzt schon mit seiner Ansage und dann diese Namen für die Kämpfer, die überhaupt nicht passen. Alter, ey, wirklich, er ist das Tier, der Bär.
Ja, da kommt
so ein Scheiß. Er wird genannt, er ist bekannt als das Tier und wird genannt der Bär. Ah, oh, Logik, na Mensch, gucke. Und dann in der Hilfskellner-Ecke. Er war schon immer erfolglos und hat nie was hingekriegt. Also eine Scheiße, ey.
Und da geht es ja nur darum, dass also der Lieutenant, der Glatzkopf, sein Glatzkopf, ehemaliger bester Buddy-Kollege, die machen sich sozusagen auch illegalerweise auf, um dann den bösen Gangsterboss sozusagen in seinem Fight Club zu befragen. Und dann kommt es noch zu einem Hinterhofkampf, wo man dann auch sagt, dieser Hinterhofkampf entscheidet jetzt über die Verhaftung oder was, wer jetzt hier gewinnt. Also der Gangsterboss hätte einfach weglaufen können. Das wäre völlig egal gewesen.
Es war, also das war alles irgendwie total bekloppt. Ich meine, du kriegst erstmal diese Kampfszene von diesen zwei Kämpfern quasi präsentiert. Das frühstücken sie dann auch noch schnell ab, weil da ist es halt auch so, dass die Cobra quasi halt irgendwie dem Bären ganz gut auf die Mappe gibt und dann irgendwie mit einem Headbutt halt, den er selber irgendwie teilweise verursacht, dann irgendwie K.O. ist und Feierabend. Und dann werden die halt relativ schnell rausgebeten und provozieren halt sozusagen, ja, die anderen kommt nur ran, Freunde, da gibt's halt aufs Maul. So, und dann gehen die halt raus, also so, wir gehen jetzt vor die Tür und dann gibt's einfach mal ordentlich. Und der Gangsterboss steht irgendwie daneben, guckt sich das mit an, wie seine Jungs verprügelt werden und wundert sich dann, dass er auf einmal festgehalten wird von denen. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob die jetzt irgendwie sagen können, ja, wegen irgendwie, keine Ahnung, Gewalt gegen die Staatsgewalt sozusagen oder sowas halt eben, wirst du jetzt eben erstmal mitgenommen so. Aber keine Ahnung. Es ist ja dann auch irgendwie so, dass der Glatzkopf wieder einen von den Henchmen umbringt.
Ja.
Also der liegt ja irgendwie so auf dem Boden, bricht ihm so halb das Genick und haut ihm dann nochmal irgendwie eine rein, dass er halt tot ist. So. Und Gary Daniels bringt auch wieder irgendeinen um und dann schnappen sie sich diesen Typen. Der Gary Daniels hält halt die Waffe irgendwie in und 2 Minuten lang muss halt der Glatzkopf auf ihn einreden. Ja, du bist ein ehemaliger Bulle, das kannst du doch nicht machen. Da darfst du ihn nicht umbringen. Ey, du bist immer noch Polizist und bla. Das geht 2 Minuten, wo ich sage, meine Fresse, jetzt drück halt ab oder nimm die Waffe runter.
Ja, und vor allem, es bringt auch am Ende nichts. Also das war irgendwie auch am Ende für den Arsch, so. Aber, die beiden Kumpels sind jetzt wieder ein bisschen in Action, besaufen sich erstmal, hören den Fröschen zu und dann darf er auch so bei ihm pennen auf der Couch. Schön, schön, schön. Und denkst, okay, zarte Bande zwischen den Männern. Aber nein, weil danach kommt dann eine Szene. Also er hat wieder schlimmen Flashback und ist dann irgendwie im Haus von seiner Ex oder so oder von seiner Neuen, also ich weiß es nicht. Oder ist es das Haus, wo sie gewohnt haben? Keine Ahnung, auf jeden Fall.
Es ist das Haus, wo sie gewohnt haben. Das ist tatsächlich immer noch seine Frau. Also die Scheidung ist nicht durch oder sonst irgendwas. Die sehen sich halt einfach bloß nicht. Oder er will halt so ein bisschen Distanz von dem allen gewinnen, weil er halt einfach nicht mehr der Situation umgehen kann. Und ist aber in dem Haus. So,
ja, und versucht dann irgendwie Seelenqual, ja. Flashback. Und seine Ische sieht auch immer sofort, wenn er Flashbacks hat. Also er kennt die sofort. Ah, wir haben eine Rückblende. Ich will dich auch nicht weiter stören. aber dann wird es Zeit für Sex mit der Ex. Und
es ist nicht seine Ex, Mensch.
Was weiß denn ich? Aber die hat so gesagt, die Scheidung ist nicht durch. Was weiß ich, auf jeden Fall, die beiden treffen sich wieder und denken sich, na, wenn wir schon mal da sind, dann legen wir halt eine Decke hin und haben mal richtig schönen Fremdschämen-Sex für uns Zuschauer.
Der ist wirklich puh. Also es sah irgendwie so richtig aus, als ob sie da das nicht so möchte, aber sie muss es halt schauspielen, dass es ihr halt gefällt, aber du merkst so richtig, die will gerade nicht hier sein.
Ich hatte sogar eher den umgekehrten Eindruck. Sie hat sich irgendwie bemüht, aber er war aber irgendwie zu blöde dazu. Und sie.
Es kann auch so eine Mischung gewesen sein, dass sie halt irgendwie schon versucht hat, hier irgendwie zu zeigen, hier komm, bla, und er aber eher so ein bisschen wie damals bei The Kick Fighter.
Ja.
Wo halt hier Dingsbums, nee, das war nicht bei Kick Fighter, das war bei Kick Fighter, wo halt quasi hier unser Hauptheld auch Sex haben soll. Und aber du richtig merkst, er kann das irgendwie. Ja. Es ist ein bisschen so.
Aber es ist auch egal, weil die haben sowieso keinen richtigen Sex, weil die Decke ist noch dazwischen.
Ja.
Du siehst es. Also die bedeckt sich irgendwie so, damit man ihre Brüste nicht sieht. Erstmal so wegen Bubi-Index. Aber das ist halt die ganze Decke. Junge, spürst du den Widerstand?
Das hat Trockenvögel. Ja.
Oh nee, und es ist alles so wirklich also awkward.
Es ist halt auch, das soll halt so sinnlich irgendwie sein, wie die sich so langsam da bewegen mit so einer hübschen Musik und so ein bisschen dämmerigen Lichten und so. Das ist aber alles nicht schön.
Ja,
und
also, vor allem überall sind diese dummen Kerzen stehen da rum und ich habe die ganze Zeit Angst, wenn das Ding umschmeißt, eure Decke geht in Flammen auf, das ganze Haus brennt nieder. Nur weil ihr jetzt, das ist so ein bisschen Stimmung auch noch macht. Also spontaner Sex, aber noch irgendwie 12 Kerzen anzünden. Das haben wir noch, können wir noch machen.
Äh, Ja, dann, wie gesagt, die Szene ist dann irgendwann vorbei. Ich glaube, die labern auch noch ein bisschen miteinander, aber es ist nichts Relevantes. Es ist so dieses typische halt so, ja, was damals passiert ist, es war halt nicht deine Schuld, bla bla bla. Und dann ist er aber halt wieder verbittert und muss sich halt gleich wieder auf die Suche machen. Also es ist auch so eine Szene, die, wenn die mehr Zeit gehabt hätten wahrscheinlich oder sich irgendwie mehr darauf beruht haben, auf seine Hintergrundgeschichte, hätte man das auch ein bisschen ausarbeiten können. Aber so war das halt irgendwie nur, naja, wir mussten es halt mal mit reinmachen und jetzt geht er zum nächsten Kampf.
Ja, nee, jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Sexszene, weil nämlich der Mörder ist wieder unterwegs und diesmal macht er nicht mit irgendwie, also ins Gesicht, also irgendwie reindrücken oder mit irgendwie mit Öl, sondern mit Eiswürfeln. Also da ist dann eine Tante, die dann halt irgendwie viel mit Eiswürfeln ja so über den Körper gefahren wird. Und da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt der Regisseur selber gewesen, wenn man nur die Hand sieht und so. Aber, möglich? Weißt du, diese Wohnung, wo ich dann wirklich sagen muss, ey Mädel, wenn du zu einem Typen in die Wohnung gehst und das sind keine Möbel, sondern es ist alles mit Folie ausgelegt. Lauf! Ja. Lauf so schnell du kannst. Es ist scheißegal, was du anhast. Raus! Raus sofort!
Das Ding ist halt, da habe ich letztens auch irgendwie so einen Witz gehört, da hat irgendwie so ein Stand-Up-Comedian gesagt, der hat irgendwie so gemeint gehabt, ja, man, heutzutage lernt man halt auch nicht Nein zu sagen. So, also ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber wenn ich jetzt bei irgendwie auf einem Date bin und die Frau bittet mich irgendwie zu sich herein und da liegt halt alles mit Plastefolie aus, ich würde sagen, nur schön, würde mich freuen, dass die halt irgendwie jetzt schon anfängt, für die Malerarbeiten irgendwie vorzubereiten und so wäre ich halt nicht drauf. Und dann irgendwann, wenn es kurz vor dem Tod wäre, würde ich auch sagen, ja, scheiße, es war offensichtlich so, aber ich wollte irgendwie nicht so richtig dran glauben.
Ja, aber natürlich wird die Dame, also die Dame tut erstmal was für unseren Bubi-Index, dafür herzlichen Dank. Und ja, das ist aber auch ist einfach nur das weitere Opfer, sozusagen. Also ist
na, vor allem, du siehst ja nicht mal, wie sie richtig umgeht. Du siehst halt bloß, die reibt sich so ein bisschen halt so, die liegt dann eben irgendwie auf dem Rücken und reibt sich so ein bisschen eben um und bla und Zeug. Und dann auf einmal reißt sie die Augen auf und schreit. Und das war's. Schluss. Ja. Nächste Szene.
Weil nämlich, die sind ja jetzt gerade voll am Ermitteln und so. Und tun so Akten durchwühlen und finden einen Typen, der damals mit vor Ort war, der jetzt aber nicht mehr bei der Polizei ist. Und der hat sich Notizen gemacht, die was anderes sagen als der offizielle Bericht. Und dann gehen die so diesem Typen und irgendwie, das soll ja ein Nerd sein, habe ich mir dazu erklärt, ne?
Ja, ich weiß
nicht. Aber es sieht irgendwie aus wie der dritte Bruder von Gary Daniels, dem sie einfach eine Brille aufgesetzt haben. Und der ist jetzt ein Nerd. Und er hat sich Notizen gemacht, dass irgendwie da andere Kugelkaliber gefunden wurden, als tatsächlich waren. Und da gab es einen Schuss mehr. Da frage ich mich auch, woher hat er den Schuss gehört? Und das ist so, das ist wieder mal so, es wird nichts erklärt. Nee. Aber er kommt irgendwie dann auch drauf, dass er, dass irgendwas Böses im Gange ist. Und dann kommt es schon zum nächsten Kampf. Wo glücklicherweise ja, also im Hinterhof genug Kartons stehen, wo dann die Stuntmen reinfallen können.
Ja, ja, allerdings. Also es ist halt irgendwie in so einer Lagerhalle und das Licht wird ausgemacht und dann kämpft er quasi gegen irgendwelche Leute, die immer in die Kisten halt reinfallen, in diese Pappkisten. Und also da kann mir keiner erzählen, dass die da nicht irgendwie hier einen Kumpel hatten, der wahrscheinlich wirklich in so einer Lagerfirma oder irgendwie Kartonfirma. Ja, ist der da irgendwo gearbeitet hat, den sie mal gefragt haben, können wir das nachts mal schnell drehen, so nach dem Motto, kriegst du auch hier irgendwie einen Zehner dafür. So, und dann passiert aber noch just was Einschneidendes, denn es wird tatsächlich auch nochmal mit Pistolen geschossen. Also, die haben natürlich Pistolen, wer hätte das gedacht? Oh. Und die Psychiaterin, die auch mit dabei ist, aus welchem Grund auch immer, wird halt getroffen. Und dann ist erstmal Drama, Drama, Drama. Sie wird dann irgendwie ins Krankenhaus gebracht und ist alles ganz, ganz... Da habe ich ja wirklich schon gedacht gehabt, na, stirbt die jetzt noch am Ende irgendwie? Aber wäre jetzt auch egal gewesen, was soll's? Und ich habe das nicht gerafft, aber aus irgendwelchen Gründen kriegt er dann raus, dass sein bester Kumpel halt der Mörder ist.
Nee, erst ist ja so, also der verdächtigt diesen Lieutenant, der ihn schon am Anfang angeschissen hat, sozusagen, als er dort wieder ins Büro vom Captain gegangen ist, wo die sich alle
das
Büro
teilen, diesen einen
Tisch. Verdächtigt ja ihn, diesen Lieutenant und sein bester Kumpel, der Glatzkopf, will ihn noch davon abhalten, sagen, jetzt reicht's ja, Junge, da gibt's erstmal einen Kampf zwischen den beiden. Ja. Und dann geht halt der Gary Daniels in wieder in so diesen Fight Club-Scheiß um diesen Lieutenant zu suchen und kriegt dann irgendwie mit, der ist wohl korrupt, aber hat irgendwie nichts mit dem Fall zu tun. Und aber zum Glück für uns Zuschauer kann der Lieutenant auch Kampfkunst.
Und, können die alle.
Ja, und der besiegt dann auch fast den Gary Daniels. Aber zum Glück für Gary Daniels kommt gerade eine Kumpeline von ihm rein, die frisch vom Kampf da ist und haut ihm erstmal den Lieutenant richtig schön in den Sack.
Das stimmt ja aber gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass Gary Daniels ihm halt schon ganz schön zusetzt sozusagen halt und dann kommt die halt rein und weil Gary Daniels halt abgelenkt ist, weil sie sagt, was ist denn hier los? Kriegt der erstmal von dem anderen auf die Mappe und dadurch haut sie ihm dann einen auf die Schnauze.
Okay, aber ich habe es alles nicht mehr im Kopf, aber ich weiß halt, woher kommt die Ishii jetzt her? Warum hilft die dem?
Na, vor allem, das war ja so ein Cameo-Auftritt im Endeffekt. Das ist ja tatsächlich irgendwie eine richtige Kampfsportlerin gewesen. Die wird ja vorher noch gezeigt gehabt hat, die sind ja bei so einem richtigen Showkampf, so ein richtiger Ringkampf irgendwie, wo so zwei Mädels gegeneinander kämpfen irgendwie so. Und sie ist tatsächlich eine Kampfsportlerin, die zu der Zeit irgendwie, was weiß ich, bekannt war, berühmt
also
war
oder irgendwelche vor, also irgendwie
Gürtel bei, hatte so. Ja. Und dann grüßen die sich auch noch so irgendwie, die kennen sich scheinbar so nach dem Motto und ja.
Ja, und das hat ihm auch netterweise geholfen. Also das ist so, wie wenn heute, keine Ahnung, was eine bekannte Kampfkünstlerin, Wrestlerin oder sowas.
Na hier, wenn hier Ronda Rousey irgendwo mit dabei ist.
Wenn die plötzlich um die Ecke kommt, dem eins auf die Mompe gibt und sagt, na, wie geht's dir so? Na, ich geh mal wieder hier Kaffee holen.
Ja.
Ja, also das ist auch so von diesen kleinen Dingen. Also die Boxerfreundin ist zufälligerweise da, um mir aus der Patsche zu helfen. Ja. Und ja, dann sind wir schon beim nächsten Highlight. Also die Sexszenerei geht weiter. Diesmal, was habe ich mir aufgeschrieben? Extreme Dry Humping. Da ist diese Frau in der Unterwäsche. Und er nimmt die irgendwie von hinten, macht irgendwie noch gar nichts. Er fasst sie irgendwie nur so an der Seite an und dann sagt sie, au, au, nicht, und tut mir weh. Also er macht, das ist auch ganz langsam. Und dann ist irgendwie so, jetzt merkt sie irgendwie, jetzt stimmt. Also was, das war der Punkt, wo ich dachte, ihr wisst schon, wie das geht, oder? Ihr habt schon mal vielleicht auch einen Film gesehen, wo das passiert. Und wieder mal, bevor irgendwann mal sieht, was der überhaupt macht, der Todesengel, Schnitt.
Ja.
Also, der tut die auch so ein bisschen immer so von hinten auf dem Rücken so Art massieren. Ich weiß auch nicht. Also, ist die empfindlich? Ist die kitzlig? Also, da gibt's so eine Art Schlag von hinten und dann, also man sieht nur ihre Hände am Bettgestell und dann fallen die Hände runter. Also, ich weiß nicht, was der tut. Also,
das kriegst du ja die ganze Zeit nicht mit raus. Das ist ja sowieso so ein bisschen das Schlimme an der ganzen Sache, weil wenn der halt diese Mädels halt irgendwie umbringt und sonst irgendwas halt, dann nimmt er ja scheinbar nur seine Hände irgendwie so. Warum hat der damals einen Revolver gehabt, als der irgendwie bei Gary Daniels aufgetaucht ist? Und ich, wie gesagt, da fehlt mir einfach so die Hintergrundinformation. Warum war der denn dort? So, warum war die ganze Familie da? Wollte der die Frau umbringen? Was war da los? So.
Ja, also.
Und das wird halt auch nie geklärt. Das ist halt das Schlimmste an der ganzen Sache.
Ja. Aber da kommen wir dann noch zu, machen wir dann bei den Lowlights.
Ich habe nicht mal vier Highlights, also.
Ja, es kommt dann halt jetzt sozusagen, er kommt ihm auf die Schliche sozusagen, aber es gibt wieder mal noch ein paar Kämpfe mit Henchmen, wo ich eigentlich nur mehr notiert habe, dass es ist zwar irgendwie wieder scheiße inszeniert, so ein bisschen, aber was ich cool fand, ist so, dass man tatsächlich so diese LA-Hinterhöfe sieht. Also du hast wieder so richtiges, echtes Flair da so ein bisschen, also das hat mich auch so ein bisschen an Pulp Fiction erinnert. Also bei dieser einen Story da mit Bruce Willis, der schleicht ja auch mal in einer Szene so durch Hinterhöfe. Und das hat irgendwie was. Also es ist halt nicht so dieses schöne, geleckte Studio-LA, sondern halt, wie es echt ist. Und irgendwie, das hat mir gefallen. Das sind also aber nur so kleine Sachen, die halt da so ein bisschen dabei waren. Ja. Und da kommen wir auch schon mehr oder weniger zum Endkampf, bereiten wir uns dann vor. Weil nämlich sich rausstellt, der Böse, das war der glatze Mann. Und der Glatzemann geht erst zur Frau und durchsucht die Wohnung nach der Kugel, die er da wohl vor diesen 5 Jahren oder wie lange das jetzt her ist, keine Ahnung, vergessen hat. Und dann sagt er, du warst das. Und dann gibt es diese geile Szene, also der böse Glatzemann zieht die Waffe und die Frau greift selber ein und haut ihm irgendwie das Teegeschirr so über den Kopf. Ja. Also sie streichelt ihn so ein bisschen, weil er soll ja nicht kaputt gehen. Ja, und dann beginnt sozusagen der große Endkampf. Und da überlasse ich jetzt hier das Feld als Action-Choreograf.
Ja, da, also da können wir gleich zu den Lowlights übergehen. Oh.
Ja, dann möchte ich noch einmal den kleinen Jungen hier bemühen, der uns dann auch ein bisschen nochmal in die richtige Stimmung versetzen kann.
Lass dir die Haare schneiden, Shirley Temple. Wir sehen uns noch, psychokranker Bulle.
Tja, Kinder.
Ja. Aber er hat ein bisschen recht. Ja, also es kommt zu einer großen Verfolgungsjagd zu Fuß und auch mit dem Automobil durch irgendwelche Hinterhöfe, Eisenbahnschienen, Lagerhallen zwischen dem bösen Glatzemann und Gary Daniels.
Es ist ja wirklich so, da haben sie gedacht gehabt, wir müssen jetzt nochmal alles auspacken, was wir so an Stuntarbeit irgendwie können. So, also einmal so aufs Auto schmeißen, hin und her rutschen, jemanden anzünden, von einem hohen Haus runterfallen, ein bisschen Martial Arts noch zwischendrin, ein paar Sachen kaputt machen. Also da war ja alles drin, aber das ist auch alles so unglaublich schlecht. Also wirklich, das geht halt schon mal los, dass wir in eine Szene vorher oder ein paar Szenen vorher schon mal einen Kampf der beiden hatten, wo der Glatzemann halt eiskalt verloren hat. So, der hat den ja schon mal ausgenockt und hat den schon mal kaputt gemacht. Also eigentlich erübrigt sich die Frage, wer ist denn jetzt hier der Bessere von beiden? Und dann versuchen die diesen Kampf so aussehen zu lassen, also Gary Daniels selber, dass der halt irgendwie gleich stark ist. Aber er kriegt es halt nicht hin. Du siehst trotzdem, dass Gary Daniels die ganze Zeit irgendwie aufs Maul haut und vermöbelt. Und dieser Glatzenkönig halt einfach immer wieder aufsteht und nicht endlich mal jetzt liegen bleibt und es sein lässt. So.
Ja, das ist auch, also du siehst auch immer, wie halt so Schläge gefaked werden.
Ja, ja. Das ist so, also du merkst halt auch, dieser Glatzenkönig, der hat halt irgendwie Martial Arts Erfahrung, aber er kann das irgendwie filmisch nicht umsetzen, sozusagen. Also Stuntarbeit kann der halt gar nicht. Der mag vielleicht irgendwie im örtlichen Karateverein mal irgendwie seinen blauen Gürtel sich geholt haben, aber das war's dann halt auch so. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du halt mit jemandem irgendwie so eine choreografische Szene da irgendwie machen musst. Das geht halt gar nicht so. Und dann ist die aber auch so elendig lang. Das hört irgendwie nicht auf. Also wo du irgendwie immer schon dann manchmal so in Frage stellen kannst, wie können denn Henchmen in solchen Martial-Arts-Filmen ständig wieder aufstehen, wenn die halt ordentlich aufs Fressbrett kriegen. So, das geht doch gar nicht. Jeder Normale würde halt liegen bleiben und ist ausgenockt. Hier fragst du dich halt auch, Was ist denn mit dem Mann so? Warum bleibt der jetzt nicht liegen? Der hat jetzt irgendwie schon einen Stuhl über die Fresse gekriegt, der hat irgendwie schon mehrere Tritte ins Gesicht gekriegt, der hat mehrere Fäuste irgendwie schmecken müssen. So, es reicht jetzt so. Aber der steht halt immer wieder auf und immer wieder hat er noch die Kraft, nochmal weiterzumachen. So. Es ist so ein bisschen wie bei South Park hier, wo der eine Typ hier, der Vater von Stan irgendwie aufs Maul kriegt, schon mega blutet und irgendwie so, I didn't hear no bell.
Ja, oder ein bisschen so, wie Peter Griffin gegen das Riesenhuhn.
Gegen das Hühnchen, ja, ja. Und das hört nicht auf. Und das geht wirklich von einer Lagerhalle zur nächsten, bis hin irgendwie zu dieser kurzen Autoverfolgungsjagd, bis wieder in eine Lagerhalle, bis sie dann irgendwann aufs Dach irgendwie gehen, wo der dann auf dem Dach irgendwie ihm noch das Feuerzeug hinholt, was ich auch nicht verstanden habe. Der sagt irgendwie, ja, ich brauche Hilfe, hilf mir doch und beende es und so. Hält ihm das Feuerzeug hin, fängt dann nochmal an, irgendwie gegen ihn zu kämpfen, kriegt aufs Maul, wird umgedreht und wird angezündet und vom Dach geschmissen.
Ja, aber das ist auch schön, fand ich, wo er dann irgendwie in der Mitte vom Kampf der Bösewicht sich erstmal eine Leine zieht. Ja! Ein bisschen Koks, damit er stark wird. Nachdem er vorher mit seiner Jeansjacke hatte. Jeansjacken sind gefährlich. Lernen wir da.
Die er einmal auszieht und dann wieder anzieht. Er wird ja auch irgendwie, glaube ich, mit so Öl oder sowas begossen oder sonst irgendwie. Ey, ich weiß es nicht.
Ja, das ist auch so, diese Schrottkarre, die sie eindeutig von dem Schrottplatz geholt haben für diesen Film, um da zu filmen. Die hatten nicht mehr Geld als irgendwie halt die $5 sozusagen, um sich eine Schrottkarre zu holen, damit sie die für diesen Einsatz dort richtig schön kaputt fahren können.
Ja.
Ja, also so wie das aussieht dort, also habe ich mir notiert, vermutlich musste der Gary Daniels auch selber fahren, also weil irgendwie diese Matte
ja.
Und so. Ja, also wenig Geld fürs Standbudget.
Auch diese Lagerhalle, das war eindeutig immer wieder dieselbe, bloß aus verschiedenen Richtungen gefilmt.
Ja. Oder auch so, wo sie da irgendwie, der fährt mit dem Auto hinterher, also der Gary Daniels, will den Bösen umfahren, rückwärts. Und glücklicherweise stehen ein paar Kartons da, in die er sich reinschmeißen kann.
Ja. Also der Endkampf, der ist scheiße. Der ist richtig, richtig scheiße. weil du auch merkst, dass der Glatzenkönig jetzt irgendwie so als ich meine, klar, du kriegst schon relativ schnell raus, dass er halt der Killer ist wahrscheinlich. Aber ich finde halt, dass der irgendwie nicht auf der gleichen Höhe ist wie Gary Daniels. Du könntest ja nicht mal sagen, dass der irgendwie psychologisches Spiel mit ihm treibt, wenn er jetzt schon irgendwie im Martial-Arts-Kampf irgendwie keine Chance gegen ihn hat, dass er dann aber so ein bisschen so psychologische Kriegsführung mit ihm die ganze Zeit macht. Nichts davon. Der ist halt wirklich so der absolute, also dass den früher halt keiner irgendwie wie zur Strecke bringen könnte, zeigt, wie bekloppt die Polizisten dort auch alle sind.
Ja, und also das ist halt der Höhepunkt ist halt wirklich, das Auto fährt irgendwo gegen und dann tut es offensichtlich den Tank zerreißen und beziehen, kommt raus und natürlich weißt du schon, was jetzt passiert. Aber, also du denkst du mir, okay, jetzt fliegt das Ding in die Luft, wir gehen erstmal nochmal in die Lagerhalle rein.
Ja, ja.
Aber, weil die Jacke vorher ein bisschen in Benzin getränkt war, kann der Gary Daniels den Glatzemann mit dem Feuerzeug schön in Brand stecken und ihn dann vom Dach schmeißen. Auch wenn er dann innerhalb des Fluges kurz die Kleidung wechselt, das ist dann nicht mehr das Jeans-Zeug. Und ich hätte noch fast gedacht, also wenn er da unten liegt, dann geht er runter und plötzlich steht er wieder auf oder so. aber Gott sei Dank nicht so.
Ja, und dann gab es einen geilen, coolen Kameratrick tatsächlich. Das könnte aber schon fast als kleines Highlight irgendwie sagen. Da hatte der Kameramann endlich mal wieder Bock. Da gibt es nämlich dann sozusagen einen Schnitt. Gary Daniels guckt halt irgendwie, also du denkst, er guckt gerade von dem Dach runter auf ihn drauf. Aber nein, er ist jetzt in einer anderen Szene. Die Kamera schwenkt quasi um und dann ist er quasi halt irgendwie bei seiner Familie. So. Und da müssen wir jetzt mal diskutieren, was für einer Zeit sind wir jetzt gerade? Ist das vor diesem Kram? Wer ist das kleine Kind? Ist das sein Sohn? Spielt das alles davor und erinnert sich nur dran? Oder ist das jetzt irgendwie eine Nach- und die war wieder schwanger, die Frau, und es spielt ein paar Jahre später? Wo sind wir jetzt hier?
Ja, also es wird nicht, also irgendwie, er kaut immer nur auf seiner, das ist so das Thema, er kaut nur auf der Zigarre rum. Und ja, auch nicht mehr, weil er das nicht mehr kann seit diesem traumatischen Erlebnis. So. Und nachdem er halt seinen besten Kumpel in Brand gesteckt hat, kann er wieder rauchen. Also das ist sowieso der Übergang. Und dann kommt halt die Frau mit einem Kind. Und wir sind jetzt uns nicht sicher, heißt das, dass das Kind dieses Ding damals überlebt hat? Weil es wird nicht wirklich erklärt oder erwähnt vorher, ob der Junge tatsächlich gestorben ist. Oder ob der quasi nur schwer verletzt wurde oder irgendwie so eine Dings. Oder ob das ein neues Kind ist, das vielleicht entstanden ist durch diese eine gruselige Liebesnacht dort. Oder haben die zwei gehabt? Ich weiß es nicht. Also du denkst, hä? Warum warst du denn vorher so fertig? Das Kind ist doch da. Was willst du denn? da waren wir alle erstmal ein bisschen verwirrt. Und da fällt gleich was um.
Ja, das wollen wir nicht kommentieren. ich weiß halt auch nicht, diese Szene war irgendwie, also ich meine, dieser Kameraschwenk, der ist cool, das muss man wirklich schon sagen, dass das halt wie so ein geiler fließender Übergang halt eben ist, das ist schon cool gemacht, aber es ergibt halt keinerlei Sinn, weil du halt nicht raffst, wer ist denn jetzt diese Familie oder wer ist jetzt dieses Kind, okay, das ist seine Frau, ja, aber wer ist denn der kleine Junge sozusagen, so, du weißt halt auch nicht, er philosophiert ja dann auch so ganz cool und sagt irgendwie so, ja, Bill ist es halt gewesen, ich bin immer noch sprachlos, aber ja, die Krankheit kam wieder hoch, weil wir erfahren ja mal irgendwann im Film, dass seine Frau ihn verlassen hat, also von dem Bill so. Und da frage ich mich halt eben schon so, okay, da fehlt mir aber auch wieder so ein bisschen Fleisch. Wusste die davon? Hatte die eine Ahnung? Oder wusste die das damals? Waren die damals schon verheiratet? Was ist da passiert, so nach dem Motto? So, und da kam seine Krankheit wieder hoch, das sagt er dann irgendwie so toll. Und meint dann eben so, ja, er hat immer jetzt vom Tod geträumt, jetzt träumt er vom Leben. Also bedeutet das, dass der Sohn wirklich nicht tot war oder sowas? Wir wissen es einfach nicht.
Oder ist es aber nur ein Traum?
Oder ist es nur ein Traum? Ja, das kann ja auch sein, dass er jetzt irgendwie so die guten Erinnerungen jetzt kommen in ihm hervor. Es weiß keine Sau. Und es wird halt nicht erklärt. Und das ist halt echt anstrengend so. Und das ist halt auch das, was den Film dann irgendwie so, ja, so beschissen enden lässt, kannst du fast sagen.
Ja, ich habe mir nur so notiert, was war jetzt passiert denn in der Nacht? Lebt das Kind? Was ist hier los? Habe ich mir aufgeschrieben. ja, das ist tatsächlich so. dieses Problem mit den ganzen Flashback-Szenen ist halt irgendwie, dass da auch nicht erklärt wird, warum es überhaupt zu einer Konfrontation kam, dass der Frauenkiller offensichtlich dessen Familie irgendwie auf dem Gewissen hat oder auch nicht. Also das ist so ein bisschen, es gibt, das kennt man so aus irgendwelchen Serien wie The Mentalist oder was weiß ich, oder Monk, da geht es ja auch immer nur um ein dramatisches Erlebnis und sowas und am Ende der Serie treffen die dann aufeinander oder irgendwie sowas. So ja, ähnlich ist das. So, die lassen sich da aber eine ganze Serie Zeit, es zu erklären und hier hast du halt 90 Minuten und es wird nicht erklärt. Und ja, ich weiß das auch nicht. Und ich soll nur sagen, alles ist gut.
Ja, irgendwie schon, aber es ist, also ich habe so das Gefühl, die brauchten jetzt da irgendwie noch, das muss auf einer guten Note enden, so nicht so nach dem Motto, der guckt jetzt bloß von oben runter, der ist tot und damit hat es das Thema, da könntest du auch einfach Abspann machen. Er hat jetzt seine Rache gekriegt, so kannst du sagen. Ich weiß es nicht, was das war. Also vielleicht war das ja auch eine Szene, die sie halt vorher gedreht haben, die noch übrig war und jetzt haben sie halt einfach aus Schnittgründen quasi hinten dran gepackt, weil der Film muss halt mindestens 90 Minuten gehen oder irgend sowas. Keine Ahnung.
Ja.
Also das ist halt wirklich so, wo du sagen kannst, vieles vorher ist irgendwie einfach nur so Szene an Szene geschnitten sozusagen halt und ja, Punkt A führt zu Punkt B. Ist das jetzt hier irgendwie so, okay, vielleicht hätte man das einfach früher bringen müssen. Das hättest du vielleicht am Anfang machen müssen sozusagen. Du hast am Anfang das Intro nicht hier, wie er da irgendwelche tollen Sachen macht, sondern diese Szene sozusagen und dann einen kurzen Flashback, wo du halt siehst, eben ohne dieses Strokelicht, dass der Kleine irgendwie blutend da liegt und dann hättest du vielleicht so eine Art schon, könntest du so mit dem Film beginnen.
Ja, und es ist aber auch so, hinterher ist ja alles sinnlos dann am Ende gewesen, was wir im Film gesehen haben, weil zwischen der Psychiaterin und dem Gary Daniels entwickelt sich ja ein bisschen so eine Art Beziehung. Und am Ende ist das ja auch völlig für den Arsch, ne? Die wird angeschossen seinetwegen und kriegt ihn nicht mal.
Also die sind gut. Du weißt ja, glaube ich, auch gar nicht so richtig, ob die das überlebt.
Dass ja,
die
sagen, das kommt noch hinzu, ne?
Ihr Zustand ist irgendwie stabil, aber wir müssen jetzt erstmal gucken und operieren und ganz, ganz dringend. Und du weißt nicht, okay, hat sie es jetzt geschafft, hat sie es nicht geschafft, das wird halt auch nicht erwähnt.
Ja, aber sie gibt ihm ja noch so eine Aufträge von wegen, irgendwie schnapp ihn dir und mach ihn fertig.
Ja.
Die letzte Motivation. Ach ja, oh, Gott. Ja. Ein anderes Lowlight von mir ist die Musik. Also ja, das ging auf den Sack, weil es immer irgendwie der gleiche Loop ist, den sie da vor allem am Schluss immer gebracht haben. Boah. Also er wäre immerhin für den Ton verantwortlich, war in allen Punkten eine 6. Schönen Dank
ja, auch. Alles klar, aber wirklich.
Also ich glaube auch nicht mal diese Kampfgeräusche, die waren alle scheiße, ne?
Ja, es war. Da war nichts, also hat nichts funktioniert sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich dann irgendwie so ein bisschen über diesen Film halt so ärgerlich stimmt, halt so, weil. Du hast halt Gary Daniels, der kann's halt so. Und du hast auch Stunt-Leute dabei gehabt, die könnten's auch. Und alles dahinter und alles, was da noch so dazu ist, irgendwie ist scheiße. So, also nicht mal nur, dass das Budget halt knapp war, sondern auch die Leute, die halt an dem Film mitgemacht haben oder da irgendwie technisch da mitgewerkelt haben, die hatten's nicht drauf. So, die haben manchmal so mal kurze, helle Momente, die aber relativ schnell wieder versiegen irgendwie. Und das ärgert einen dann irgendwie so.
So, jetzt muss ich aber noch mal kurz korrigieren. Ich habe noch mal gerade durchgeguckt. Also man sieht dann irgendwie ein bisschen später, dass der Gary Daniels am Bett von der Psychiaterin sitzt, im Krankenhausbett. Und ihr geht es erstmal wieder gut.
Ach so.
Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, weil ich habe nach einer Notiz gesucht, die ich mir gemacht habe. Und ich habe es nebenher geguckt. Und ist nicht so. Ja, aber die andere Sache, die so ein bisschen so ein Lowlight ist einfach, gerade bei den Kämpfen, was ich auch schon vorher gesagt habe, ist immer diese Mischung aus, Gary Daniels kann die coolen Moves, aber die Henchmen oder die Polizisten, die ihn auch mal verhaften sollen, nicht. Und da habe ich mir gedacht, hätte er da vielleicht nicht einfach drei gute Stunt-Leute zusammenholen können und denen vielleicht immer einen Bart ankleben oder so, wenn die dann nochmal auftauchen oder eine Maske, damit es wenigstens nach was aussieht, anstatt nur Leute zu holen, die es gar nicht können? Ja, ich weiß auch nicht.
Also das Ding ist, es gibt von Scott Adkins, gibt's, der macht ja auch so Podcasts quasi halt eben so mit all Leuten, mit denen er mal schon zusammengearbeitet hat. Und da gibt es halt auch viele Martial Arts Leute. Und in einer Folge, weiß ich, ist auch Gary Daniels da. Und die wollte ich mir mal anhören, weil ich auch mal so wissen wollte, der macht ja wirklich fast nur noch diese Direct-to-DVD-Sachen. Oder hat er fast schon immer gemacht. Der ist ja nie groß in einer größeren Kino-Karriere gelandet. Mit was für Leuten der zusammengearbeitet hat, weil ich vermute mal, der hat sehr oft das Problem, dass das halt viel so Leute sind, die das nicht drauf haben oder mit denen er da irgendwie zusammenarbeiten muss, wo er da irgendwas improvisieren muss und das dann immer scheiße wird. Also Scott Adkins hat ja mal sowas irgendwo in einem Interview gesagt, der hat ja eben auch gemeint gehabt, eben der kennt das halt auch von früher, so kleinere Indie-Filme oder sonst irgendwas, wo der sich dann irgendwie da. Ja, er macht es halt fürs Geld, aber es ist halt versucht, da irgendwie da seine Leistung zu zeigen, damit er das so ein bisschen als Sprungbrett nehmen kann. Und Scott Adkins hat ja auch tatsächlich ein bisschen geschafft. Und ich glaube, bei Gary Daniels ist das ähnlich, dass der halt eben diese vielen Filme von früher mitmachen musste, ähnlich wie es jetzt Jean-Claude Van Damme halt auch gemacht hat, um zu hoffen, da kommt mal was Besseres. Und wenn er sich da irgendwie einen Wolf spielt und da irgendwie versucht, da was zu zeigen halt, dass er dann derjenige ist, der dann halt im guten Licht dasteht und die anderen halt, was soll's, wenn die es halt nicht können, dann können sie es halt nicht, so nach dem Motto. Aber da tut mir Gary Daniels schon so ein bisschen leid, wenn er dann mit so dilettantischen Trotteln da immer zusammenarbeiten muss und denen dann vor allen Dingen auch noch das Kämpfen erklären muss. Das ist doch scheiße.
Ja, gut, was willst du machen? Aber der Regisseur hat ja halt sowieso nicht mehr drauf. Ich glaube, der konnte auch nicht unterscheiden, was ein guter Kampf ist und was nicht. Also
wahrscheinlich nicht, nee.
Der weiß nicht, was eine gute Sexszene ist und auch nicht, was gute Action ist. Also was willst du erwarten?
Ja, ich hoffe, dass er damals gut bezahlt wurde.
Wer jetzt?
Gary Daniels.
Also, ich glaube nicht. Ja, dann können wir schon mal ein bisschen Prime-Perlen vergeben, wie wir das immer tun, von 0 bis
5. Ja.
Du darfst, ich habe beim letzten Mal.
Ach Gott, ja, also ich weiß es nicht, also ich würde so ganz wohlwollend, glaube ich, auf 2 Prime-Perlen gehen, weil mir Gary Daniels so ein bisschen auch leid tut halt und der sich ja wirklich schon bemüht. Also das kannst du halt sagen, also der Film ist ja wirklich so, der ist der Held. Das merkst du in dem gesamten Film und der kann es auch und der hat auch was drauf und so weiter und so fort. Alles drumherum ist halt scheiße so und da ist es wohlwollend wirklich so mit 2 Prime-Perlen bin ich dabei, weil der tut mir so ein bisschen leid, die Story ist halt auch nicht wirklich gut, aber er versucht das Beste draus zu machen und ja, der plätscht aber halt auch so vor sich hin. Also der bleibt dir nicht in Erinnerung, der Film.
Ja, außer wegen halt dieser Awkward-Sex-Szenen. Das verfolgt mich jetzt immer noch weiter. Ja, es gibt da so Sachen, wo man sich fragt, okay, der ist Polizist, der Mörder, der ruft beim Polizeichef an. Erkennt der Polizeichef nicht an der Stimme, dass der das ist?
Ne, das war doch irgendwie so, dass er das scheinbar auch so ein bisschen verzerrt hat.
Ja, dass die Synchro gemacht, weil sie gedacht haben,
ich weiß es nicht.
Naja, aber so, ja, ich hatte so geschwankt zwischen 2 und 2,5, aber nachdem wir drüber geredet haben, bin ich doch eher bei einer 2. Aber natürlich, also ist, ich sag mal so, der Film fängt durchaus stark an. Also du hast so viele seltsame Momente und auch dieses Kind da, was am Anfang ist und du denkst so, vielleicht kommt es später wieder und hilft ihm dann oder sowas. Schade leider nicht. Da haben sie nicht draus gemacht und du hast diese seltsame Sexszene am Anfang und dann in der Mitte und das Problem ist einfach, es fällt dann so irgendwie ab, weil sie es dann sich zu ernst nehmen und sich so verstricken in dieses ganze Ding und es werden auch überall so Fäden ausgesponnen, die aber dann nicht zu Ende geführt werden. Also der Gangsterboss taucht nie wieder auf, der kleine Junge taucht nie wieder auf. Man weiß nicht, was mit diesem Opfer passiert ist, das sozusagen überlebt hat. Welche Hinweise kann das geben? Der Nerd taucht nie wieder auf, der irgendwie sich die Notizen gemacht hat, die irgendwie das Ganze entlarven und sowas, dass da eine Polizeiverschwörung ist. Hätte man am Ende alles zusammenführen können.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, da war auch nicht die Motivation dahinter. Ich gehe stark davon aus, das war irgendwie so eine Auftragsarbeit. Das ist so im Fahrwasser von vielen von den damaligen Sachen halt eben geschwommen. Du hast Gary Daniels halt eben engagiert dafür, der da so ein bisschen einen auf Martial Arts Cop macht und Feierabend so. Da ist nicht die Motivation, da jetzt irgendwie was Tiefgründiges daraus zu machen. Was schade ist, ja, weil da definitiv mehr Potenzial drin gewesen wäre. Tausche auch noch ein paar von den Darstellern aus, zum Beispiel den Bösewicht, weil der ist wirklich schwach. Auch der Darsteller ist sehr schwach. Aber ansonsten, glaube ich, hatten die da keine großen Ambitionen, da was Großes zu machen. Das war jetzt ein DVD-Film, Feierabend, das kommt in die Videothek und dadurch kriegt man eventuell noch irgendwie unser Geld rein.
Ja, also sagen wir es mal so, das sind natürlich diese Fließbandproduktionen gewesen.
Ja, ja.
So wie man es heute von Asylum und anderen Dingen kennt, das gab es natürlich früher auch. Und natürlich gehört das dann dazu, dass das alles mies ist und so, aber es überschreitet halt ab einem gewissen Punkt nicht so den Sprung zur völligen Kultigkeit, also dass es dann völlig abgedreht wird. Das halt leider nicht, nee, sozusagen, sondern es ist halt, ja, wie soll man sagen, ja, es wird dann so versucht, so ein normaler Kopfthriller zu sein, wie aus der damaligen Zeit. Und ja, was willst du machen? Guter Anfang, schwaches Ende, sagen wir es mal so.
Ja, 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 ja.
Der Film wurde übrigens auch unter dem Titel American Street Fighter 2 vertrieben. Hat natürlich nichts mit dem ersten American Street Fighter zu tun.
Natürlich nicht.
Aber Gary Daniels ist vorne drauf. Also, falls ihr mal den Film sucht und der ist gerade nicht bei Amazon Prime verfügbar, dann guckt nach American Street Fighter 2.
Ja, nee, also ich empfehle euch da lieber nach Blood Moon zu gucken mit Gary Daniels. Der ist wirklich gut. Das ist tatsächlich, das ist auch so die gleiche Thematik halt irgendwie. Da gibt es halt einen Killer, der aber irgendwie so Martial Arts Spezialist ist quasi, der halt eben halt da sich durch die Straßen von was weiß ich was, wo das spielt, halt eben mordet. Und Gary Daniels muss halt eben auch so als, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der Cop ist oder ob der auch wieder nur ein Söldner ist, aber der muss dann quasi ihn aufhalten. Da gibt es halt richtig schöne, geile Kampfszenen, weil da können es beide. Die hatten auch einen guten Stunt-Choreografen und so weiter und so fort. Das war wirklich schön.
Ja, gut. Kann passieren. Wir sind nicht traurig. Wir wurden trotzdem einigermaßen unterhalten. Ich im Hotel, als ich jetzt nichts zu tun hatte, hatte ich ein Filmchen zu gucken. Zum Glück habe ich ihn vorher runtergeladen aufs iPad, weil das WLAN im Hotel war scheiße.
Ja, kannst du mal sehen.
So, was haben wir denn noch alles auf der Uhr, was als nächstes kommt?
Na, pass auf, habe ich das gefunden gehabt und dachte, oh, da muss ich gleich mal berichten. Wir hatten ja mal gesagt gehabt, dass wir irgendwann mal mit dem Jan quasi hier die Dungeons and Dragons Filme machen wollen.
Ja.
Das wird jetzt ein Triple, weil auch der dritte Teil, von dem ich nicht mal wusste, dass es einen gibt, was? Auf Prime jetzt erschienen ist. Es gibt einen dritten Dungeons and Dragons und ich habe nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste nicht, dass es einen dritten, ich habe gehört, dass es mal einen zweiten gibt, so ja, aber dass ein dritter auch existiert davon, das ist ja unfassbar.
Also, dieser neue Dungeons & Dragons Film, der startet ja im Anfang März und wir wollen vorher in einer Prime-Folge sozusagen all die etwas nicht so hochbudgetierten Vorgänger besprechen und das mit unserem Freund Jan, den wir von Nerdsich und auch von unserem Schwester-Podcast Dangerously Loud kennen, unserem anderen Schwester-Podcast. Und der Jan ist Experte von Dungeons & Dragons und er wird das Ganze für uns gut einordnen können. Aber was haben wir denn bis dahin noch auf der Uhr? Wir hatten ja so tolle Sachen gefunden, wie etwa einen Film namens Avalon.
Ja, musst du was dazu erzählen, ich habe noch nicht gesehen.
Ach so, ein Film, der endlich dazu passt, wo man sagen kann, also es ist nicht mehr so, dass die Synchronisation irgendwas rettet. Im Gegenteil, die Synchronisation ist auf dem gleichen Niveau wie die Schauspieler, die in diesem Film auftreten. Und es ist ein Film aus den 80ern. Also muss ich sagen, Hut ab, den haben wir noch. Wir haben noch diesen schönen The Rookies, den du mal rausgesucht hast. Ein Film neueren Datums. Mit unserer Lieblings-Action-Heldin Mila Jovovich. Und was haben wir denn noch hier? Wir haben doch noch ein paar andere Dinger gehabt. Also wir wissen noch nicht, in welche Reihenfolge die kommen, aber sie kommen. Irgendwas Drittes hatten wir noch. Ach ja, Ninja. Vielleicht Ninja in Geheimer Mission 2, oder?
Ja, genau, aber da brauchen wir ja Chris dafür.
Ja, wo ist eigentlich der Chris? Das haben wir schon gar nicht mehr erwähnt.
Ach, was weiß ich, vielleicht ist er auch irgendwie auf den Straßen hängen geblieben und hat versucht, sich mit irgendwelchen Leuten zu prügeln.
Ja, falls jemand fragt, wo denn der Chris ist, also der Chris hat jetzt nicht so viel Zeit, immer da mit uns das alles aufnehmen zu können, beziehungsweise die Filme zu gucken, deswegen machen wir das jetzt öfters zu zweit oder halt mit Gästen, aber der Chris kehrt schon eines Tages zurück. Glorreich.
Bei Nerdsich, wie sonst bei Nerdsich ist er ja schon ein paar Mal wieder da gewesen.
Genau, also ihr hört bei Nerdsich rein, wenn ihr den Chris vermisst und ja, ansonsten kann man sagen, hört weiter diesen Podcast, da habt ihr auch viel Spaß dabei.
Gut. Richtig.
Also, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss, tschüss.
Eine Lamaré-Audioproduktion.